Willkommen zu den Mediennachrichten für den 21. März, heute mit vielen Serien aus dem Hause Korax. Im Tweet der Woche geht es um Stephen Hawking, beziehungsweise darum, how able people are obsessed with the mobility aids of disabled people. Der Tweet der Woche ist auf Englisch. Der inhaftierte türkische Journalist der Woche ist Barış Ceyhan. Der wurde wegen eines kritischen Posts zur türkischen Militäroffensive in Afrin verhaftet. Und dann haben wir diesmal noch den Anschlag der Woche. Entschuldigung, schlechtes Wortspiel. Wir stellen euch die feministische Zeitschrift Anschläge aus Wien vor. Die bangt nämlich um ihre Fördermittel, jetzt wo in Österreich eine rechtskonservative Regierung an der Macht ist. Wir beginnen aber mit einer neuen Serie von Jakob, die Mediennachrichten Mediennews.
Hallo und herzlich willkommen zu den Mediennachrichten Mediennews, wo wir auf die vergangene Woche zurückblicken und schauen, was in der Welt der Medien und der Technik so passiert ist. Deutschland plant Datenweitergabe der Hooligan-Datei an Russland. Das berichtet netzpolitik.org. Im Vorfeld zur anstehenden Fußball-WM 2018 in Russland wolle das Bundesinnenministerium die Liste Datei Gewalttäter Sport an russische Behörden schicken. Bei der Liste handele es sich um eine Sammlung von vermeintlichen und tatsächlichen Gewalttätern im Umfeld von Sportveranstaltungen. Es stehen mehr als 10.000 Menschen auf der Liste. Betroffene müssen bei der Einreise in Russland mit intensiveren Kontrollen rechnen. Die grüne Bundestagsabgeordnete Monika Lazar verurteile die Weitergabe der Daten an Russland, denn es gab keine vorherige Konsultation der Datenschutzbeauftragten. Datenmissbrauch beim US-Wahlkampf wurde bekannt. Das berichten Krone.at und Spiegel Online. Die Datenanalysefirma Cambridge Analytica sieht sich den Vorwürfen gegenüber, Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern ohne deren Einverständnis gesammelt zu haben. Die Analysefirma habe dabei eine Umfrage zu Persönlichkeitsmerkmalen aufgesetzt. Die Ergebnisse der Umfrage seien dann ohne Einverständnis der Nutzer an Cambridge Analytica gelangt. Cambridge Analytica weise die Vorwürfe zurück. Facebook sperrte die Firma, nachdem diese sich weigerte, die gesammelten Daten zu löschen. Die Daten seien im US-amerikanischen Wahlkampf verwendet worden, um gezielt amerikanische Wähler zu beeinflussen und Trump bei der Wahl zu helfen. Facebook zensiert wiederholt Kunst wegen Nacktheit. Wie die Kunstzeitschrift Monopol berichtet, habe Facebook eine Abbildung des Gemäldes »Die Freiheit führt das Volk« des französischen Malers Eugène Delacroix gelöscht. Grund dafür sei gewesen, dass auf dem berühmten Gemälde eine nackte Frauenbrust zu sehen gewesen sei. Das Gemälde wurde im Kontext einer Werbemaßnahme für ein Theaterstück in Paris gezeigt. Sonntag hat sich Facebook bereits dafür entschuldigt. Das Werk würde mit den AGBs übereinstimmen. Bereits letzte Woche hatte in Frankreich ein Lehrer gegen Facebook geklagt. Er habe das Bild »Der Ursprung der Welt«, ein berühmtes Bild, welches den Schamreich einer Frau darstelle, gepostet und sein Profil sei gelöscht worden. Frankreich will gegen Hasskommentare vorgehen. Der französische Regierungschef Edouard Philippe kündigte an, schärfer gegen Antisemitismus und Rassismus in den sozialen Netzwerken vorzugehen. Das berichten heise.de und netzpolitik.org auf ihren Internetseiten. Frankreich plane ein System einzuführen, welches ermöglichen solle, online rassistische oder antisemitische Äußerungen den Behörden melden zu können. Außerdem sollen die Provider der Plattform zu einer Geldstrafe verurteilt werden, wenn die Löschung nicht erfolge. Eine ähnliche Regelung trat bereits in Deutschland mit dem umstrittenen Netzdurchsetzungsgesetz in Kraft. Die EU-Kommission bietet jeder Gemeinde, die einen Wi-Fi-Hotspot einrichten möchte, 15.000 Euro. Das berichtet Krone.at. Gemeinden können demnach bei der Errichtung von Wi-Fi-Hotspots an öffentlichen Plätzen sich an die EU-Kommission wenden. Die Hotspots müssen dabei öffentlich zugänglich sein. Die EU wolle dabei eine geografisch gleichmäßige Verteilung erreichen. Das Projekt soll innerhalb der nächsten 2 Jahre umgesetzt werden. Das war's auch schon mit den Mediennachrichten Mediennews für den 21. März.
In Österreich regiert seit letzten Herbst eine Koalition aus Konservativen und Rechten. Die hat zum Beispiel angekündigt, AsylbewerberInnen künftig in Kasernen und möglichst am Stadtrand unterzubringen. Aber nicht nur MigrantInnen hat die rechte Regierung auf dem Kicker. Die Koalition ist auch nicht gerade für ihren Feminismus bekannt. Deswegen bangt die feministische Zeitschrift Anschläge um ihre Fördergelder.
vor 35 Jahren gab es in Österreich, wo ja alles so ein bisschen zeitverzögert war, Anfang der 80er Jahre so eine ganz große Welle, die sogenannte Frauenprojekte, Gründungszeit, wo alle möglichen kleinen Initiativen entstanden sind und alle möglichen Projekte. Und im Rahmen dieser allgemeinen Aufbruchsstimmung sind damals eben auch die allerersten Anschläge erschienen. Und das war ursprünglich tatsächlich ein Magazin oder ein Medium, das in erster Linie dazu dienen sollte, der Szene und der Frauenbewegung selbst als Kommunikationsmedium, Vernetzungsmedium, Medium der Selbstreflexion und der Selbstvergewisserung zu dienen. Also das war so die Ursprungsidee und ist dann aber relativ schnell größer geworden und hat dann einfach auch so die eigenen Agenden stetig erweitert. Also es war dann eben bald, sollte es tatsächlich darum gehen, auch Szene ferne Menschen zu erreichen und quasi feministisch zu bekehren.
Seit 35 Jahren gibt es das Anschlägemagazin. Der Name kommt eigentlich von den Anschlägen der Schreibmaschine, aber er trägt auch die Bedeutung eines öffentlichen Anschlags, also Aushangs, mit sich, sowie die Bedeutung der Anschläge auf das Patriarchat, die im Falle des Magazins gewaltfrei und journalistisch durchgeführt werden. Das Magazin hat dazu beigetragen und trägt immer noch dazu bei, feministische Menschen zu vernetzen, zu informieren und auch gesellschaftlich Einfluss zu nehmen. Aber die aktuelle politische Situation in Österreich bedroht das Magazin Anschläge und andere feministische Projekte. Die Regierung von FPÖ und ÖVP hat bereits Verschärfungen in der Asylpolitik angekündigt sowie Flexibilisierung des Arbeitsrechts, was nichts anderes bedeutet als eine Einschränkung des Arbeitsschutzes. Die Chefredakteurin des Magazins Anschläge, Lea Suse-Michel, blickt besorgt auf die Folgen der Regierungsbildung zwischen den rechtskonservativen Parteien FPÖ und ÖVP.
Also ich denke, die rechte Regierung Schwarz-Blau wird generell verheerende Auswirkungen haben, aber es wird natürlich auch frauenpolitisch desaströs sein. Da braucht man sich nur das Regierungsprogramm anschauen, wo jetzt tatsächlich die Geschlechterdifferenz sozusagen festgeschrieben wird, also wo jetzt tatsächlich betont wird, wie wichtig die natürlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau sein und wie sehr es die zu fördern und zu bewahren gilt. Und wenn man sich anschaut, was es ganz konkret bedeutet, kann man einen Blick nach Oberösterreich werfen, wo es auf Landesebene eben schon eine schwarz-blaue Regierung gibt und wo es jetzt vor kurzem radikale Förderkürzungen für feministische Vereine gab. Das wurde damit begründet, dass diese speziellen Vereine keine Politik für alle Frauen machen würden. Und es waren eben Vereine, die sich für die Rechte von Sexarbeiterinnen, für Migrantinnen, für obdachlose Frauen eingesetzt haben und die wirklich auf null gekürzt wurden. Also das ist dort schon passiert und das wird auf Bundesebene vermutlich nicht viel anders aussehen. Und beim letzten Mal Schwarz-Blau, also 2000, gab es ja schon mal eine schwarz-blaue Regierung, die uns dann sogar einen Frauenminister erstmals beschert hat. Und da war dann die Förderung auch sofort weg. Und das war damals sehr dramatisch. Und wir haben wirklich ums Überleben gekämpft und haben nur weitermachen können, dadurch, dass sich dann unsere Arbeitsbedingungen enorm prekarisiert haben und wir ganz, ganz viel wieder unbezahlt gemacht haben.
Das Magazin Anschläge ist besorgt um seine weitere Existenz. Dadurch sieht man sich gezwungen, sich unabhängig zu machen von einer staatlichen Förderung. Bereits bei der letzten schwarz-blauen Regierung in Österreich sah es für das Anschläge-Magazin schlecht aus. Aber die Vergangenheit zeigt, dass nicht nur der feministische Journalismus den Regierungsparteien in Österreich nicht zu passen scheint.
Die Angriffe auf kritischen Journalismus, die gab es sehr wohl. Da hat man in der letzten Zeit, ich glaube sogar auch bis nach Deutschland mitbekommen, dass es gerade von der FPÖ immer wieder massive und ganz ungute Angriffe auf einzelne Journalistinnen und Journalisten gibt, die kritisch berichten. Auch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist ja auch letztlich was sich strukturell beobachten lässt, dass immer wenn rechte Regierungen an die Macht kommen, gibt es diese Attacken. Ich meine, von Trump kennt man es ja sowieso mit den Fake News, gibt es diese Attacken eben auf die Medien und das gibt es jetzt auch in Österreich. Und in Österreich gibt es zudem so eine ganz, ganz starke Medienkonzentration. Es gibt einen ganz starken und diskursmächtigen Boulevard, der ohnehin stark mit den Rechten verbandelt ist und ihre Themen immer wieder aufgreift. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass kleine, alternative, linke, kritische, engagierte Medien erhalten bleiben.
Rechte Regierungen haben ein Problem mit unabhängigen oder gar linken Medien. Das meint Lea Suse-Michel vom Anschlägemagazin. um die weitere Existenz des Anschlägemagazins zu sichern und um das Magazin gewissermaßen dem Einfluss der Regierung zu entziehen. Dazu braucht das Anschlägemagazin 666 neue Abonnentinnen und oder Abonnenten. 666 deshalb, weil das Geld, das bei der Streichung von staatlichen Fördermitteln wegfallen würde, ziemlich genau dem Beitrag von 666 Abos entspricht. Für ein Abo gibt es im Jahr 8 Ausgaben der Anschläge für 48 Euro, zumindest wenn ihr außerhalb von Österreich lebt. Innerhalb Österreichs belaufen sich die Kosten für ein Jahresabo auf 38 Euro. Unter www.anschlage-mit-ae.eu könnt ihr euch über die Abonnentenkampagne informieren. Unter www.anschlage.at findet ihr alle Infos zum Magazin selbst und einige Artikel, die online verfügbar sind. Unter anderem Texte zu der Kritik am Feminismus in den Feuilletons, über den Zusammenhang von Feminismus und Automatisierung oder darüber, warum der Feminismus auch internationalistisch sein sollte. Und internationale Solidarität ist gefragt, sowohl bei Feministinnen und Feministen als auch bei Menschen, die journalistisch tätig sind oder bei denjenigen, die gerne feministischen Journalismus rezipieren und der rechten Regierung in Österreich die Stirn bieten wollen.
In der Türkei sind viele junge Menschen von Facebook zu Instagram geflohen, denn Facebook benutzen auch die Tanten, die Mutter oder die Schwiegereltern und die sollten ja nicht unbedingt jedes Bild von der letzten durchfeierten Nacht sehen. Ja, vor der lieben Familie kann man sich im Internet doch ganz gut verstecken, aber der türkische Staat, der sieht alles oder zumindest viel. Als die türkische Armee im Januar diesen Jahres ihren Angriff auf das kurdische Afrin gestartet hat, haben das viele Menschen in der Türkei kritisiert, eben auch auf sozialen Netzwerken. Dagegen ist der türkische Staat sehr hart vorgegangen. 169 Menschen wurden wegen kritischer Posts zur Afrin-Offensive verurteilt. Einer von ihnen ist der Journalist Barış Ceyhan.
Nachdem er verhaftet worden war, wurde er ins Gefängnis gebracht. Dort hat ein Gefängnismitarbeiter darauf bestanden, ihn nackt zu durchsuchen. Als er widersprochen hat, wurde er geschlagen. Dabei hat der Gefängnismitarbeiter so etwas wie Vaterlandsverräter gerufen und ihn beschimpft. Am nächsten Tag, bei der Zählung am Morgen, wurde er wieder geschlagen und es wurden dieselben Worte gerufen.
Das berichtet die Anwältin Shevin Kaya über die Haft des Journalisten Barış Ceyhan. Ceyhan sitzt seit dem 31. Januar im Sincan-Gefängnis in der Nähe von Ankara. Er hatte in sozialen Netzwerken die türkische Militäroffensive in Afrin kritisiert. In den Augen des türkischen Staates war das Propaganda für eine Terrororganisation und der Aufruf zu öffentlichem Hass. Dieses Gefängnis Sincan ist eigentlich eine Art Gefängniskolonie. Das Lager ist abgeschottet von der Stadt und sehr überfüllt, vor allem nach der Verhaftungswelle, nach dem gescheiterten Putschversuch 2016. Immer wieder gibt es Berichte über Folter in Sincan. Die Anwältin Shevin Kaya über die Haft des Journalisten Barış Ceyhan.
3 Tage lang wurde ihm kein Essen gegeben, obwohl er einen Antrag auf einen Teller, Wasser, Seife und andere notwendige Dinge gestellt hatte, wurde ihm nichts gegeben. 3 Tage hat er nur Brot gegessen.
Barış Ceyhan arbeitet für die pro-kurdische Online-Zeitung Özgürlükçü Demokrasi. Das bedeutet so viel wie libertäre Demokratie. Die Seite ist in der Türkei offiziell nicht erreichbar, denn sie ist der Nachfolger der verbotenen Tageszeitung Özgür Gündem. Die Regierung hat diese Zeitung im August 2016 geschlossen, kurz nach dem gescheiterten Putschversuch. 20 MitarbeiterInnen wurden in diesem Zusammenhang festgenommen. Darunter war auch die Schriftstellerin Aslı Erdoğan. Sie hat in der Özgür Gündem eine Kolumne geschrieben. Inzwischen ist Aslı Erdoğan wieder frei. In einem Interview im französischen Fernsehen beschreibt sie das Klima der Angst in der Türkei.
Die Menschen trauen sich nicht zu atmen. Europa hört nur von den Schriftstellern, den Journalisten. Aber tausende Studierende sind im Gefängnis. Nur wegen einem Tweet.
Der Fall von Barış Ceyhan zeigt, dass auch Journalisten in der Türkei so schnell im Gefängnis landen, wegen eines kritischen Posts.
Tweet der Woche. Herzlich willkommen zum Tweet der Woche Nummer 2. Noch ganz neu die Kategorie, deswegen erkläre ich es nochmal kurz. Tweets, das sind eben diese Kurznachrichten auf dem Nachrichtendienst Twitter. Und davon habe ich ganz subjektiv und persönlich was rausgesucht und will das Sie jetzt gerne zu Gehör bringen.
Okay,
So let's talk about Stephen Hawking and this "we from his chair" stuff, and why it is offensive and able-bodied people should avoid that language. Pull off a chair if you want.
Mit diesen Worten beginnt ein Thread, also ein ganzer Gesprächsfaden auf Twitter, gestartet von Aina Mardoll, @AinaMardoll, also @AnaMardoll, wenn Sie es genau wissen wollen. Und da nimmt sie eben die Berichterstattung über den Tod von Stephen Hawking zum Anlass, um mal darüber zu sprechen, was Leute eigentlich für merkwürdige Einstellungen zu Rollstühlen und anderen Mobilitätshilfen haben.
I want you to imagine that tomorrow a celebrity dies, and instead of people talking about their body of work, there are 1 million tweets on how wonderful it is that they're finally free from their car. Like, I miss Carrie Fisher, but I'm glad she's finally free from her car. She never has to drive again, and I'm thankful for that. Like, what the fuck, right? I want to punch myself in the face just typing that. Wheelchairs are mobility aids that help folks get around. Kinda like cars. Some people don't like their car, some people love their car. And sure, yes, some people feel trapped by having to use a car, but we don't assume all or most car users feel that way. We certainly don't think about someone's car first thing when they die, or how they never have to drive again. What a bizarre thing that would be, to immediately think about someone's mobility aid upon hearing they're dead.
Hier wird der Vergleich gemacht, wie es wäre, wenn nach dem Tod von Carrie Fisher, der Schauspielerin, alle darüber gesprochen hätten, naja, sie ist zwar tot, aber zum Glück muss sie endlich nicht mehr mit ihrem Auto fahren. Das wäre ziemlich verstörend, sagt Aina Mardoll. Und ihr Vergleich baut dabei darauf auf, dass sowohl das Auto von Carrie Fisher als auch der Rollstuhl von Stephen Hawking Mobilitätshilfen sind, also technische Geräte, Errungenschaften, kulturelle Produkte, deren wir uns bedienen, um von A nach B zu kommen, und zwar auf eine bestimmte Art und Weise, beispielsweise in einer bestimmten Geschwindigkeit.
I use a cane most days, so I don't slip and fall. I use shoes with a good tread for the same reason. Can you imagine talking about how a dead person will never have to buy non-slip shoes again? Like, that's so weird! But folks will say that about canes. She's free from her cane, people will say, drawing me without a cane. But still drawing me with shoes on. The shoes that are just as much a mobility aid for me as my cane. But one of those is stigmatized as a bad thing to need. This is because able-bodied people need cars and shoes. So those things are normal, and not something we need to freedom from. But disabled people use canes and wheelchairs, so those things trap us because something stigma.
Ein weiterer Vergleich, der uns vielleicht ein Stück weiterbringt, ist eben dieser Vergleich zwischen der Verwendung eines Gehstocks und der Verwendung von Schuhen. Und dass es merkwürdig wäre, über eine tote Person eben zu sagen, ja, sie muss zum Glück nie wieder Schuhe tragen. Aber es scheinbar nicht merkwürdig ist, das zu sagen über Leute, die einen Gehstock Zeit ihres Lebens oder auch nicht Zeit ihres Lebens gebraucht haben. Die Thread-Erstellerin Aina Mardoll hat dafür auch eine Begründung gefunden, nämlich dass Schuhe und Autos eben für den Großteil der Menschen völlig normal sind, normalisiert sind, damit auch unsichtbare Positionen sind und nichts ist, worüber man nachdenken würde, wenn nun jemand gestorben ist, außer es war vielleicht nun ausgerechnet ein Rennfahrer oder eine Rennfahrerin. Wohingegen der Gehstock ja scheinbar was Außergewöhnliches ist und damit etwas, wovon Leute im Zweifel erstmal befreit werden müssen.
So then someone points out that the free from his chair, cane, but not from his car, shoes, thing is further entrenching stigma, and we get a million versions of the question, if you could be able-bodied, though, wouldn't you be? Wouldn't you like to be able-bodied? Is an individual question, thus we get an individual answer, but it has nothing to do with asking people to A, not stigmatize mobility aids, and B, not say creepy celebratory things when a disabled person dies. And make no mistake, he's free now is a celebratory statement, no matter how sad your tone of voice. Do not do that when a disabled person dies.
Die Frage, ob man denn nun, wenn man theoretisch könnte, gerne ohne eine körperliche Behinderung leben würde, die ist rein hypothetisch und hat nichts mit dem eigentlichen Anliegen dieses Threads zu tun, nämlich Mobilitätshilfen nicht zu stigmatisieren und vor allem keine merkwürdigen, creepy Sachen zu sagen, wenn eine Person mit einer Behinderung stirbt. Und die Aussage, er ist jetzt frei, die ist eben eine Aussage, mit der man etwas feiert, egal wie die Stimme dabei klingt. und es ist merkwürdig zu feiern, dass eine behinderte Person gestorben ist. Und dann ergänzt Anna Madel noch etwas anderes zum Thema der, wie sie es nennt, Besessenheit von Nichtbehinderten mit Mobilitätshilfen, nämlich zu der Frage, ob denn nun der Gehstock oder der Rollstuhl ein Teil der Person sind oder nicht. Ob sie Teil einer Person sind, ob sie repräsentieren oder ob der zurückgelassene Rollstuhl von Stephen Hawking jetzt die Abwesenheit von Stephen Hawking repräsentiert. Insgesamt fällt bei der stark wertenden Betrachtung dieser Mobilitätshilfen eben auf, dass sie scheinbar entweder Fallen sind, von denen jemand befreit werden muss, oder Verlängerungen des Körpers, ein Teil der Person. Und die Frage ist, warum ein Gehstock nicht ein gottverdammter Gehstock sein kann.
Going to add here that the whole his chair was part of him is also something that gets my back up. Some disabled people feel that way about their aids, some do not. My cane is not a part of me any more than my shoes or my underwear wear. I look askance almost as much at drawings about Stephen Hawking being separated from his chair or his chair left behind as I do at drawings about him being free from it. Able-bodied people obsess about our mobility aids because they don't use them, so they seem weird and foreign. Either my cane must be a trap or it must be an extension of me. It's just a cane! I use it to not fall down. Chill the fuck down, lol, sop. My mobility aids aren't part of me. They don't represent me. They aren't my brand. They shouldn't be soulfully photographed alone to represent my absence. Others will feel differently, but the point is not to assume this stuff.
Soweit Anna Madel im Tweet der Woche. Und wenn Sie mehr davon lesen wollen, dann müssen Sie auf ihr Profil schauen. Das ist auf Twitter @ANAMARDOLL. Einen letzten Wunsch hat sie noch.
When I die, remember me for what I did and who I was. And not for a piece of wood I used to stay upright. Or for a seat with wheels on it that I used to get around big box stores.
Und das waren sie, die Mediennachrichten für heute, den 21. März. Ihr könnt wie immer alles nachhören, einmal auf unserer Webseite www.radiokorax.de oder auf freie-radios.net.